Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
So, und du? Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Morgen, Mäuschen.
Morgen.
Hey, yeah, yeah, yeah,
yeah. Oh, was habe ich da vor der Nase?
Na, einen wunderschönen
ein
Mann.
Ein Mikrofon.
Und einen wunderschönen
Mann. Und einen wunderschönen Mann.
Ja.
Mm. So, und jetzt mache ich die Augen auf.
Und,
ach, guck und mal, die Realität. Guten Morgen, ihr Lieben.
Moinsen, jo.
Jo, Mensch. Und wieder ist es Sonntag.
Immer und wieder Sonntag. Heute ist Totensonntag, ne? Also nur Pietät bitte, ne?
Oh Gott.
Nicht so fröhlich.
Das ist so genau die Sache.
Ja, das ist genau. Was, als wir uns für das Thema entschieden haben, hatte ich keine Ahnung, dass am Sonntag auch noch Totensonntag ist. Und irgendjemand auf Facebook schrieb, Mensch, das passt so richtig schön.
Ja, deshalb wollten wir doch das machen.
Ja, eigentlich wollte ich das machen, weil wir nun gerade Miriam verloren haben.
Ja, und aber es ist doch Totensonntag.
Ja.
Deshalb passte das
es
doch so gut.
Es passt sowas von. Aber also, ich habe doch mal keine Ahnung von diesen Feiertagen.
Oh, ich hatte dir doch am Mittwoch gesagt, das war eigentlich Buß- und Bettag früher.
Ja, das war sie, Schmus- und Bettag. Ja.
Und davor war Volkstrauertag, der Sonntag.
Ja, du kennst dich aus. Ne?
Tja. Ach Mensch, ja, und dann haben wir uns, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, ist auch irgendwie, das war diesmal aberwitzig.
Das war aber richtig aberwitzig, also vielleicht fangen wir mal so an, ich bin nach Hamburg gefahren. Am Donnerstag und musste kurz was erledigen und dann bekam ich eine WhatsApp von Annika. Und bei uns in der Hamburger Wohnung ist eine schlechte Internetverbindung. Und ich bekam nur eine WhatsApp, Miriam ist tot. Wa? Hä? Und Miriam ist vor allem eine Freundin eben von Annika und von Annikas Schwester von Enrique. Und ich kenne Miriam natürlich auch relativ gut. So. Und dann kam ich nicht weiter. Also dann konnte ich auch nicht, weil das Internet nicht funktioniert, auch nicht weiter kommunizieren. Und ja. So fing das an.
Und ich hatte ganz einfach so gegen 11:30 oder kurz so 11:20 habe ich ins Internet geguckt, einfach so die neuesten Überschriften. Das mache ich öfter, einfach zu sehen, was ist mit Corona los und so weiter. Und plötzlich lese ich da Abgeordnete Celikow. Ich denke, was? Und wahrscheinlich ein Namensvetter. Und dann habe ich nachgeguckt, dann ist das wirklich, und dann kam mir sofort ihr Bild entgegen. Miriam war Sozialpolitikerin in Hamburg und war Präsidentin der Bürgerschaft Mitte und in Hamburg. Und die hatten das natürlich viel eher mitbekommen. Und ja, und insofern, weil sie nun relativ bekannt ist, in Hamburg wurde das eben auch in der Presse gemeldet. Sonst hätte man das ja, wäre sie nicht eine halbwegs bekannte Politikerin gewesen, hätte man das ja gar nicht so in der Zeitung gelesen. Na, jedenfalls habe ich dann, wusste nicht so ganz, wen ich anrufen sollte. Ich habe dann versucht, meine Mutter anzurufen, die nicht zu Hause war und unterwegs war. Und dann habe ich meine Schwester versucht, in Schottland zu erreichen. Und habe sie aber auch nicht wirklich erreicht, sondern nur ihren Sohn und habe dem das dann erzählt. Und dann nachher rief Henrike aber an und dann haben wir uns ausgetauscht. Weil irgendwie ist es ja schwierig, so irgendwie Informationen zu bekommen in so einem Fall. Ne? Und ja, Miriam ist praktisch Henrikes Ziehschwester, oder wie soll man sagen?
Sie also, gehörte mit zur Familie.
Seitdem
ich euch kenne, war Miriam eigentlich immer dabei.
Ja.
So.
Ja.
Hm?
Weil sie, also zum Beispiel, sie ist Muslima und sie hat natürlich dann kein Weihnachten in dem Sinne gefeiert. Das hat sie bei uns dann mitgefeiert und solche Geschichten. Aber wir kannten natürlich auch die Eltern und ich kannte die Eltern und Henrike sowieso. Und Henrike und Miriam sind zusammen eingeschult worden. Und die beiden sahen aus wie Zwillinge. Beide mit so langen Zöpfen. Ja, wirklich. Süß. So richtig langen Zöpfen. Und unsere Mütter, also meine Mutter und Miriams Mutter, haben sich sofort verstanden und waren immer richtig beste Freundin. Mhm. Und ja, und Henrike eben und Miriam eben auch beste Freundin, wie Schwestern eigentlich. Mhm. Und ja, und von daher hat das richtig in unsere Familie reingehauen. Also das war privat, das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun. Und ja, von daher war das richtig, als ob eben ein Familienmitglied gestorben ist. Und genauso empfinde ich das eigentlich auch. Das war schon richtig heftig. Und das aus der Zeitung zu erfahren, ist irgendwie ein Kracher. Also ich kann jetzt wirklich verstehen, dieses Blöde, was man in Spielfilmen öfter so sieht, wenn jemand sagt, nee, ich möchte nicht, dass sie das übers Telefon oder aus der Presse erfährt. Wir gehen da mal hin. Das wirklich, also dieses persönlich unterrichtet werden, ist schon ein bisschen was anderes, als das plötzlich aus der Presse irgendwie zu erfahren. Das ist, als wenn einem jemand eine Latte vor den Hirn schlägt. Ne?
Das glaube ich.
Ja.
Und du warst praktisch die Erste, die das erfahren hat von denen.
Und sie hatte mit einem Freund telefoniert und dabei war ihr schlecht geworden. Und dann hat sie eben gesagt, sie ruft Notarztwagen oder den Rettungsdienst, und dass er, weil er nicht weit entfernt wohnte von ihrer Wohnung, ist er auch dahin. Und da lag sie aber schon ohnmächtig auf dem Boden. Und sie hatte eine gerissene Aorta in der Nähe des Herzens. Ja. Und ist dann noch in Hamburg noch in ein anderes Krankenhaus gekommen und was darauf noch mehr spezialisiert ist, das hat aber alles nichts genützt. Also sie konnten sich einfach nicht retten.
52 ist sie geworden.
Ja.
Dann sagt man, Gott, sowieso viel zu früh. Das ist aber fast immer zu früh.
Ja, natürlich. Und ich meine, guck dir das Foto an. Ja. Das ist eine junge, aktive, taffe Frau. Also
ich finde das so, ich weiß nicht, natürlich ist der Tod irgendwie immer scheiße. Wenn aber jemanden weiß, also nehmen wir mein Bruder, ne? Mein Bruder Andreas ist letztes Jahr gestorben. Und der war schwer krank. Und das war auch irgendwo absehbar. Und das war, hört sich jetzt vielleicht auch doof an, aber es war eine Erlösung. Die Quälerei, die er nachher mitmachen musste, mit dem Krebs, nein. Hatte nur Lebensqualität mehr, nein. Und innerlich, auch da, als ich dann hat mich mein Neffe angerufen, weiß ja, war ich einkaufen. Und dann hat er mir gesagt, also es wird nichts mehr mit ihm. Oh. Muss ich jetzt mal rausrennen aus dem Supermarkt und habe erstmal eine Runde geheult im Auto. Ne? Aber das ist trotzdem, und dann nachher war es klar, es wird dem Ende zugehen. Das ist eine andere Nummer als eben aus der Presse oder wie im Krimi, ne? Wir haben eine schlechte Mitteilung zu machen oder einen Autounfall oder sowas. Du kannst dich innerlich null drauf vorbereiten.
Nein, und du rechnest damit auch nicht. Also in dem Falle, ich habe ja viel eher damit gerechnet, dass es vielleicht jemand aus der älteren Generation als nächstes irgendwie, oder dass jemand im Umkreis irgendwie da krank ist oder so schwer krank ist und inzwischen über 90, dass dem das irgendwann nicht mehr so gut geht.
Ja.
Damit kann man sich irgendwie beschäftigen, aber doch nicht damit. Also gar nicht. Und dieses so mitten aus dem Leben reißen, das ist ganz gruselig. Ne? Aber meine Schwester, mit der ich eben gerade telefoniert habe, Henrike hat was ganz Tolles gesagt. Die hat gesagt, natürlich ist das irgendwie nicht toll. Und natürlich es war das für Henrike ein Schock. Und natürlich, ihre beste Freundin ist weg und ihre Schwester, also es ist für sie ein Hammer. Aber 46 Jahre hat sie gehabt.
Ja, Wahnsinn.
46 Jahre haben die, sind die durch dick und dünn und haben den dicksten Unfug zusammen gemacht und haben wirklich schrägste Sachen zusammen auf die Beine gestellt. Und Henrike ist dann schnell, die lebt ja in Schottland, also meine Schwester, die ist dann schnell angeflogen gekommen und hat sich dann auch mit dem Vater getroffen und die haben dann erstmal auf dem Sofa gesessen, ne, Arm in Arm, und haben dann sich 5 Stunden lang Geschichten über Mariam erzählt.
Toll.
Und haben zum Teil Tränen gelacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil Henrike ist in die Bille gefallen und Mariam, irgendwann ist Ali auch noch reingefallen, dann sind die mit so einem ollen Boot da immer rumgeschippert. Das sind natürlich alles so Erinnerungen, die es absolut wert sind, darüber zu lachen. Und ach, alles mögliche, so viele Dinge.
Und das stimmt, was du gesagt hast, diese Dankbarkeit, ne?
Ja.
Dass man so lange mit einem Menschen zusammen sein durfte,
ja,
sie so lange gehabt hat.
Und da kommen wir jetzt zu dem Moment, warum ich dieses Thema irgendwie gut fand. Und zwar, weil mir aufgefallen ist, dass es hier in Deutschland, so über die vielen Jahre, hier in Deutschland feiern wir gar nicht das Leben von jemandem, sondern wir beschäftigen uns nur mit dem Tod. Wenn du dir überlegst, also ich habe ja jetzt gelesen, was die alle gesagt haben, also der Bürgermeister von Hamburg hat ja natürlich irgendwas gesagt, sie wird ein Loch hinterlassen und ja, dass es ganz schrecklich ist und sie wird eine Lücke hinterlassen und. Ich hätte mich gefreut, hätte jemand gesagt, ich bin so froh, dass ich sie kennenlernen durfte und wir haben sehr viel Spaß miteinander gehabt. Nee, es geht immer um diesen Tod.
Ja.
Dazu kommt, dass dieser Tod bei uns in Deutschland eigentlich immer medizinischer Natur ist.
Ja.
Du landest eigentlich in wie vielen Fällen landest du im Krankenhaus?
In 90% der Fälle.
90%, ja.
Komm, ich hab da sogar so Zahlen. Warte mal. Ich habe so einen starren Zettel. Also es wurde 94, ist so eine Zahl, dass 80% aller Menschen in Deutschland in Krankenhäusern sterben.
Mhm.
Und jetzt kommt es aber. Aber 90% zu Hause in ihrer vertrauten Umgebung sterben wollen.
Ja. Ja.
Also 80% sterben im Krankenhaus, 90% und aber zu Hause sterben.
Mhm.
So. Und das haut nicht hin. Und
ja,
das haut nicht hin. Und da haben wir jetzt mal, wenn wir historisch das mal so einen kurzen...
Ja, das wollte ich.
Mhm. Wolltest du oder soll ich?
Na, dann mach mal.
Also das Sterben wird ja heute so ins 7., 8., 9. Lebensjahrzehnt so. Soll ich die Kerzen ausmachen?
Nee, du sollst mir eine Mandarine rübergeben.
Ja, du willst eine Mandarine haben. So. Wir haben nämlich Kerzen an.
Ja.
Ja, zur Feier des Sonntags.
Mhm.
Also man rechnet so ab, wenn du 70, 80, 90 bist, dann kann man schon innerlich damit rechnen, ja, es dauert jetzt vielleicht nicht mehr 20, 30, 40 Jahre, also so. Aber zwischen 1750 und 1850 zum Beispiel, jetzt mal eine Zahl, sind von 1000 Menschen, die gestorben sind, ungefähr 70 zwischen 15 und 25 Jahren gestorben. Von 1000 Menschen 70 zwischen 15 und 25 Jahren. Heute, in unserer Zeit, sind es von 1000 gestorbenen Menschen nur noch 1,1.
Mhm, genau.
Und bei Frauen sogar nur noch 0,4 je 1000. Das heißt also, die ganze Generation vor uns, für die war es ganz selbstverständlich, dass Sterben und Tod sie zu jeder Zeit treffen konnte.
Dazu kam, dass die Lebenserwartung insgesamt nicht hoch war.
Ja.
Wir haben ja hier in Chroniken gelesen, hier oben aus Schleswig-Holstein. Da gab es eine Zeit, da war ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts, da lag die Lebenserwartung bei 47 Jahren.
Überleg mal.
Und das war schon eine Zeit, wo es hoch war.
Da warst du schon alt mit 47.
Ja, und zu Zeiten Leonardo da Vincis, also noch ein bisschen früher, also im 15. Jahrhundert, da war die noch niedriger. Leonardo da Vinci ist sehr alt geworden.
Mhm.
Der galt als Erscheinung, als Methusalem, weil er so alt geworden ist. Das irgendwas um 70 geworden.
Man kennt
geworden.
Ja auch dieses Bild, ne, wie er da mit langen grauen Haaren denn da so.
Also,
sitzt,
dass in der Zeit jemand Krankheiten überlebte und womöglich dann wirklich auch so lange lebte, ist ja klar, also weder gab es medizinische Versorgung, noch gab es in irgendeiner Form irgendetwas, was dich retten konnte, wenn du eine Grippe kriegtest oder wenn du Blinddarm oder keine Ahnung, irgendwas. Also sämtliche Krankheiten, die man so haben kann, waren eigentlich zu der Zeit gefährlich.
Tödlich, ja.
Und eher tödlich, ne? Mhm. Also, dass man Blinddarm überhaupt operieren kann und so weiter, das hat man erst Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt probiert.
Und er denkt so an die Kindersterblichkeit zu der Zeit.
Extrem und, hoch.
Säuglinge, Kinder, Jugendlichen, also, Aber dann war es letztendlich, ist es denn so, dass der Tod in der Dorfgemeinschaft fast selbstverständlich war und fast so integriert, weil man hat es auch selbst ja schon so oft erlebt, schon als Kind.
Natürlich.
Es wurde zu Hause gestorben, logischerweise. Und man kennt auch schon früh diesen Ablauf, was dann passiert. Da wird die Uhr angehalten. Das habe ich sogar noch damals, ich bin ja auf dem Land groß geworden, habe ich das so mitbekommen. Echt, mit Uhr anhalten und so weiter.
Spiegelfängen und so weiter.
Genau diese Sachen. Und man kannte also schon diese Form von Abschied nehmen. Und Totenwache. Und man weiß auch, wie jemand aussieht, wenn er gestorben ist.
Weil der sieht ja gar nicht mehr so aus.
Ganz genau. Also man weiß eigentlich, wenn es mir passiert, wie das dann ablaufen wird. Weil es wird so ablaufen wie bei Oma und Opa und sonst die Mutti und Vati.
Aber genau es so. Ist eben so, es war früher eine familiäre, private Angelegenheit zu sterben. Ja. Heute ist es eine medizinische. So. Und jeder stirbt irgendwie für sich allein in irgendeinem Klinikbett.
Und das ist einer, finde ich, der größten Vorwürfe, die man eigentlich jetzt auch in unserer Zeit machen kann. Also, dass der Tod eigentlich hinausverlagert wird. Ne? Raus aus der Familie, eben rein in die Klinik und so. Und damit wird das alles, und dann gibt's, ich arbeite ja auch viel mit Ärzten zusammen, natürlich haben die es auch mit Tod und Sterben zu tun, aber ich kenne genügend, die sagen, ja, wirklich, ich bin mehr dafür da, für die Lebenden, dass sie gut leben können. Aber Sterbebegleitung, ist nicht so ist eigentlich nicht das Ziel auch meiner Tätigkeit.
Natürlich nicht.
Ich will heilen, ne? Ich will helfen.
Deshalb gibt es dann ja Hospize.
Gott sei Dank. Aber auch als eigentlich so 70er Jahre, überhaupt auch in der Psychologie. Der Name, einige von euch kennen die wahrscheinlich, Elisabeth Kübler-Ross, eine Schweizer Sterbeforscherin in den 70er Jahren, die hat so die verschiedenen Phasen des Sterbens eben beschrieben, umschritten inhaltlich, aber trotzdem, die hat, das war revolutionär, kann mich noch dran erinnern, in den 70er Jahren eben Interviews mit Sterbenden geführt. Und das war also revolutionär. Der haben eigentlich zu verdanken, dass sich auch die Psychologie ein bisschen damit beschäftigt. Aber auch da gibt's Grenzen. Wer will sich als Psychologe und wer will sich das Recht rausnehmen, vielleicht auch noch wissenschaftlich Menschen, die im Sterben liegen, mit psychologischen Tests oder sonst wie was zu bombardieren? Das geht nicht. Also es ist immer noch ein Tabu, weiß ich nicht.
Ja, ist ja auch, also es gibt ja auch die, also wie bei Miriam zum Beispiel, es ist klar, die haben versucht bis zum letzten Moment sie zu retten.
Ja, logisch.
Also ist sie im Krankenhaus gestorben.
Ja.
Das ist auch verständlich und das ist so. Aber wenn jemand zum Beispiel merkt, er ist, was weiß ich, alt und er merkt, dass jetzt geht's aufs Sterben zu. Warum kann er nicht bestimmen, dass er zu Hause stirbt?
Es gibt ja Gott sei Dank, es gibt auch so eine Art wie ambulanter Pflegedienst, aber auch die wirklich Sterbebegleitung zum Beispiel machen. Eine andere Freundin von uns, Steffi, die, wenn ihr das Video gesehen habt, wo ich unseren Frühstück angekündigt habe, ich war da auf dem Friedhof und auf dem Friedhof bei uns, da liegt auch Steffi. Und Steffi ist leider auch ganz früh und sehr schnell auch an Krebs gestorben. Und die hatte zu Hause praktisch einen ambulanten Hospizdienst, wenn du so willst, die auch dafür Sorge tragen, dass sie eben nicht besonders mehr Schmerzen erleiden muss, als notwendig ist. Also die wirklich denn dafür da sind. Und das ist natürlich hervorragend. Mhm. Und es gibt natürlich auch Hospize. Aber wo wir bei Steffi sind, Thomas, ihr Mann, der hat auch das Video gesehen und hat gesagt, Mensch, danke, dass du noch an Steffi denkst. Und ich sage, ja klar, jedes Mal, wenn ich da mein Läufchen mache, dann laufe ich am Friedhof vorbei und dann sage ich immer, Moin, Steffi. Das gehört mir dazu. Mhm. Und da hat er geschrieben, ja, ich lese es mal vor, das Leben ist manchmal echt nicht zu verstehen und schwer. Meine Steffi ist schon seit 2 Jahren für mich nicht mehr greifbar da, aber jedoch auf anderer Ebene immer da. Ich spreche jeden Tag mit ihr und lasse sie somit jeden Tag an meinem Leben teilnehmen. So, und das ist auch meine Haltung. Also natürlich ist sie körperlich und physisch nicht da, kann sie nicht anfassen. Aber Thomas und andere auch haben natürlich eine Bindung zu ihr aufgebaut. Und diese Bindung verschwindet nicht plötzlich, nur weil jemand nicht mehr da ist.
Natürlich.
Die ist ja immer noch im Kopf und noch im Herzen da. Und warum soll man nicht mit anderen, mit diesem Menschen noch weiterhin reden? Der ist ja immer noch Teil meines Lebens und Teil meiner Geschichte. Und
der lebt ja auch weiter im Bewusstsein.
Ja, natürlich.
Und wenn du mit jemandem verheiratet warst und so weiter, meistens kennst du denjenigen so gut, du weißt doch, was er gesagt hätte. Und das, also das ist so. Das ist so selbstverständlich und natürlich auch dieses Sprechen miteinander und das, dieses dran denken.
Genau. Das ist mit dem Grund, ich wäre kein Friedhofsgänger. Also ich bin nicht so ein, also ich bräuchte auch keinen Platz, wo ich jetzt hingehen muss. Eben genau deswegen. Mhm. Aber es gibt Menschen, die brauchen das. Und ich denke, Thomas gehört dazu. Ich weiß, meine Mutter damals, als mein Vater gestorben ist, für die war das ganz wichtig. Wir sind hier eigentlich fast jeden Sonntag dann auf den Friedhof gegangen. Und dann kam ein Disput, ja. So, jetzt mal doch mal die Kerze aus. Mhm. Und das will ich auch schon mal sagen, wenn Menschen, die uns jetzt zuhören, jemanden verloren haben. Und wir haben wieder Dankeschön für die vielen Kommentare auf Facebook und auf Instagram. Lese ich nachher noch ein paar zu. Also wenn ihr da wirklich das Bedürfnis habt, mit demjenigen, der nicht mehr da ist, noch weiterhin zu reden und Kontakt zu haben. Also ihr seid deswegen nicht verrückt. Was ich mal deutlich machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kenne auch Menschen, die haben so wie so einen kleinen Altar. Die haben dann Bild und Blumen und sowas. Und dann reden sie mit demjenigen. Ja, natürlich. Bitte.
Thomas, deine Mutter hatte immer ein Bild von deinem Vater.
Ja, ja, und die haben auch mit so, ne? Schwierig wird es nur, wenn du eben halt jemand Neues in deinem Leben hast. Mhm. Eine neue Beziehung, neuen Freund, neue Beziehung, neuen Partner vielleicht. Wie man denn damit klarkommt, ne? Weil auf der einen Seite in deinem Herzen ist noch immer derjenige, der gestorben ist, und dann ist aber auch wieder Platz für jemand Neues. Das ist eigentlich so das Ende auch von so Trauerbewältigung. Das würde ich sehr, sehr schön finden, wenn man sagt, okay, ich behalte denjenigen, der gestorben ist, in meinem Herzen. So, der hat da seinen festen Platz. Aber ich schaffe auch wieder Raum für eine neue Beziehung.
Das kann passieren, wenn du vorher die Chance hattest, dich zu verabschieden.
Ja.
Und wenn derjenige, der verstorben ist, auch klargestellt hat, ich möchte, dass es dir gut geht.
Ja.
Ich möchte, dass du eine neue Beziehung hast. Ich möchte, möchte, dass du dich wohlfühlst.
Ja.
Und wo man dann auch weiß, mein Partner, der möchte, dass ich glücklich bin.
Ja.
Und er hätte nicht gewollt, dass ich hier die ganze Zeit in Sack und Asche rumlaufe und nie wieder jemanden angucke. Das hätte er nicht gewollt. Mhm. Er hätte gewollt, dass ich glücklich bin. Und wenn man das weiß von seinem Partner, dann fällt es einem auch ein bisschen leichter, vielleicht eine neue Beziehung einzugehen. Aber ich finde dann auch, diese neue Beziehung muss derjenige wissen, was da passiert ist.
Ja.
Weil ein Mensch, der aus der Trauer kommt, der ist einfach empfindlich und das, da ist eine neue Beziehung doch auch nicht so einfach. Mhm. Also es ist natürlich besser, man spricht gleich von vornherein offen über den Todesfall, ne? Ist ja klar.
Also ich habe in meinem Leben schon einige Menschen begleitet, auch im Sterben und auch auch mit dem Partner dann zusammen. Und ich habe den immer Mut gemacht zu sagen, so, es gibt jetzt keine Rücksichtnahme mehr. Also jetzt wollen wir genau das, was du gesagt hast. Mhm. Ja, jetzt wollen wir drüber reden, wie soll deine Beerdigung aussehen, wenn es klar ist, es geht jetzt ans Sterben. Was wünschst du dir für deinen Partner? Exakt, was du gesagt hast. Und dann komm, meistens, ich möchte, wenn es jüngere Leute sind, dass du noch jemanden findest und so weiter und so fort. Und das hilft wirklich. In dem Moment sagt der andere, ja, ja, eine Arm. Meistens will der Partner natürlich nicht drüber reden, aber das hilft, weil wenn du dann sagst, ich erlaube dir, ich wünsche mir sogar, dass du eben glücklich bist, auch mit einem neuen Menschen, und der kommt dann tatsächlich irgendwann auf die
nach den Trauerphasen irgendwann an diesem Punkt.
So, dann hast du den Schubs und sagst, okay, ich darf.
Ich darf. Ich darf. Und der andere ist jetzt nicht unglücklich darüber, sondern wünscht mir mein Glück.
Eine meiner wichtigsten Übungen in der Trauerbegleitung oder Sterbebegleitung auch, aber jetzt in der Trauer, wenn jemand gestorben ist, ist eine Vorstellung, eine Imaginationsübung, wo ich sage, stell dir mal vor, unabhängig davon, ob du jetzt religiös bist oder nicht, aber stell dir mal vor, dass derjenige, der gestorben ist, sich jetzt sehen kann, wie du hier sitzt und wie du weinst und wie du verzweifelt bist. Und er könnte mit dir Kontakt aufnehmen, er könnte mit dir reden. Was würde der jetzt zu dir sagen, wenn er dich hier so sieht? In 90% der Fälle kommt dann so etwas wie, ja, der würde sagen, komm, nun, mir geht's gut, ich hab's geschafft. Und ich möchte, dass es dir gut geht und ich möchte, dass du weiterlebst und dass es dir gut geht und so. Und diesen Dialog, den kannst du auch ohne Psychologen und egal wie, kannst du immer wieder machen, wenn du merkst, der fehlt mir so oder ich weiß nicht weiter. Nimm den anderen immer noch wie präsent. Das ist ein bisschen Übungssache, das ist vielleicht auch für einige ein bisschen komisch, aber probier es aus. Und hör mal in dich rein, was er wohl zu dir oder sie zu dir sagen würde. Das ist unglaublich hilfreich. Und das kannst du machen und auch auf die Frage hin, irgendwann muss doch mal diese Trauerarbeit auch vorbei sein. Die dauert so lange, wie sie dauert.
Eben. Und das dauert eben, eigentlich dauert solche Trauerarbeit ein Leben lang. Wenn du einen Partner hast und der stirbt, dann hast du damit wirklich immer zu tun. Die Erinnerungen, die Gefühle, die kannst du nicht einfach abdrehen. Nee. Du kannst sie sortieren, irgendwann kannst du damit leben, irgendwann haben sie den festen Platz, aber sie sind nicht einfach weg. Nee.
Du musst nur aufpassen, wenn du anfängst, deine Trauer mit Alkohol oder anderen Drogen zu betäuben. No, no, no.
Funktioniert auch nicht.
Nein, geht auch nicht. Wird nur noch schlimmer. Also aber es gibt Menschen, die sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr schlafen, ich nehme das. Wenn du merkst, du willst dem anderen folgen, weil du das eben nicht mehr aushältst alleine. Wenn das also in Richtung Suizidalität geht, dann brauchst du Hilfe und dann holst du diese Tippe da auch. Es gibt übrigens, guck ins Internet, sogenannte Trauergruppen. Ja, mag dir wieder komisch vorkommen, mit fremden Leuten drüber zu reden, aber das sind Trauergruppen, die eben geleitet werden von erfahrenen Menschen und wo sich andere, die eben auch jemanden verloren haben, treffen können. Und da wirst du merken, oh Mann, denen geht's ja so ähnlich. Oder die können dich stützen oder die können dir auch Mut machen. Es gibt solche Sachen, Gott sei Dank. Also hol dir Hilfe. Aber ansonsten lass dir von keinem irgendwie vorschreiben, wie lange und wann du.
Richtig.
Das ist so unmöglich, was ich so höre. Jetzt ist aber genug getrauert. Ne? Also jetzt musst du mal so langsam wieder mal so. Oder denk doch an die Kinder oder denk an dies, denk an das. So hilfreich. Also kannst du nicht
von mir. Grauenvoll.
Ja.
Was soll das?
Ja. Das sind aber oftmals die Leute, also die diese tollen Ratschläge geben, die selbst mit der Trauer nicht klarkommen.
Ja.
Die überlastet sind.
Ja, und ne, die das selber gar nicht auf die Reihe kriegen und das ist ganz und sich dann distanzieren.
Du musst es aushalten können. Das gilt für Arbeit mit Trauernden, aber auch mit Sterbenden. Du musst es aushalten können, dass es auch mal nichts zu sagen gibt, sondern dass du einfach nur die Hand hältst.
Ja.
So. Auch bei Sterbenden, also jetzt noch anfangen, was willst du sagen? Die Fakten sind so. Du kannst helfen, Sachen zu ordnen, du kannst dem vielleicht Mut machen und nochmal zu überlegen, dass sein Leben gut war. Das wäre hilfreich. Aber wenn er vielleicht denkt, oh, hätte ich doch noch dieses, hätte ich noch jenes machen können, dass du mit ihm nochmal drüber redest, was es auch gut war im Leben, das hilft auch. Übrigens, australische Sterbeforscherin, die Menschen interviewt hat, was sie an die im Sterben liegen, was sie an ihrem Leben bereuen, was sie vielleicht anders gemacht hätten. Ganz viele haben gesagt, ich bereue etwas, was ich nicht gewagt habe. Ob es eine Beziehung ist, der Mann, die Frau, die ich nicht gefragt habe, einen Job, sonst was. Also sie ist nicht, den Mut
etwas
aufzubringen,
nicht gemacht zu
etwas
haben. Nicht,
das hängt hinterher. Und das gibt so einen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist, der geht, lebe wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Finde ich so weise und so ist es auch. Also lebe so.
Ja, es ist so ähnlich wie lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.
Ne? So.
So diese Idee dahinter macht dir klar, es ist endlich. Also worauf wartest du jetzt eigentlich? Ne?
Ja. Und das ist schon so. Ich habe auch mal einen Sterbegang gemacht, der konnte nicht sterben, weil er noch so viele Sachen offen hatte. Familienvater mit Kindern, finanziell stand es sich gut, die Sorge, wie kommen die ohne mich klar? Der konnte nicht loslassen. Also auch da sehen, sind Leben so zu führen, dass du für den Fall, wir wissen es ja jetzt, wie schnell es gehen kann, dass du einigermaßen sauber die Erde verlassen kannst.
Du kommst ja manchmal nicht auf die Idee, gerade wenn du jünger bist, da beschäftigst du dich einfach gar nicht mit dem Gedanken.
Ist ja irgendwo auch okay, ne? Ja. Also wenn du sagst, also zum psychisch gesunden Leben gehört auch dazu, dass du optimistisch bist. Auch in Corona-Zeiten, dass du sagst, ich werde es überleben, natürlich. Du willst krank werden, wenn du ständig das Gefühl hast, im Morgen kriegt dir das Virus und du dann bist auf der Intensivstation und sowas. Also das stimmt schon. Also man braucht schon so ein bisschen.
Ich glaube, das ist einfach
Blauäugigkeit
auch,
vielleicht auch.
Ich glaube, es ist einfach auch eine gewisse Alterssache. Also wenn du dann älter bist, das gerade wenn die Einschläge auch dichter kommen, dann ist dir klar, jetzt musst du irgendwie dann doch mal deine Sachen irgendwann ordnen.
Ja.
Irgendwann mal.
Ja. Ich guck mal gerade, was
ich
also
auf. Ich ordne da gar nichts.
Nee, du lässt ordnen. Toll. Ja. Du bleibst so lange, bis du den Kram hier aufgeräumt hast. Vorher.
Für das nix hier.
Vorher. Ich halte dich am Leben, bist du ja.
Oh Mann.
Auf Instagram hat Küstenwind XL, schöner Name, hat geschrieben, zwei Menschen habe ich bisher verloren, die mir sehr, sehr nahe standen. Was mich getröstet hat, war, dass ich beide auf ihrem Weg in den Tod begleiten durfte. Das war unglaublich kräftezehrend, aber ich bin unendlich dankbar für diese Zeit. Aber gerade vermisse ich diese beiden Menschen sehr und die Tränen sitzen recht locker. Jo, und er freut sich auf unsere Gedanken heute.
Ja, Mensch, das, also, Küstenwind.
Jo. Ja, nicht schön, Küstennebel, sondern Küstenwind.
Küstenwind.
Also ich hätte, kannst du erzählen, ich habe beide Eltern leben nicht mehr von mir und ich habe beide bis zum Ende begleiten dürfen. Ja. Das heißt, ich wusste so von meinem Vater, da war ich noch sehr jung, da war ich 16, mit 16, 17, ich wusste, wie der gestorben ist und das war, trotz allem Elend war das gut, weil ich habe auch die Erleitung und ich habe die Entspannung gesehen und es war gut. Und bei meiner Mutter war es so ähnlich. So. Das heißt, ich musste mir das nicht secondhand von jemandem erzählen lassen, sondern ich habe es selbst gemerkt. Und weiß es auch. Und ich weiß, bei meinem Vater damals, da war ich sicher. Heute bin ich 100% sicher, der hat so lange gewartet, der hat in der Klinik, ist er gestorben, bis meine Mutter und ich gekommen sind und dann hat er losgelassen. So. Also von da deswegen, ne, Küsten, Küstenwind. Ja, das ist schon, das ist
wünschenswert. Sie schreibt ja auch, wie schwierig das gewesen ist.
Ja.
Aber dass es auf der anderen Seite eben auch gut war, sich zu verabschieden, die Zeit noch miteinander verbringen zu können, sich darauf irgendwie vorzubereiten, soweit man sich vorbereiten kann, sich da so und sich auf diese Situation einzulassen. Es ist, ich glaube, wir Menschen, wir brauchen immer sowas, wo sich etwas abschließt, oder wir brauchen so das Gefühl, ne? Also meine Schwester ja auch, die ist sofort gekommen. Marion war tot, also sie hat sie ja nicht lebendig machen können oder so, aber sie hatte natürlich das Gefühl, sie muss die Verwandten besuchen, sie muss noch das Gefühl haben, in der gleichen Stadt zu sein und so, ne?
Ja, genau. Das stimmt.
Ich glaube, wir brauchen das immer. Wir Menschen brauchen auch so eine Art Abschied. Darum fällt es uns so unglaublich schwer, wenn so jemand mitten aus dem Leben gerissen ist und wir das Gefühl haben, wir hätten noch was machen müssen. Wir haben Dinge nicht gesagt oder wir haben uns im Streit verabschiedet oder da ist noch eine Sache zu klären oder so. Dann haben wir ganz große Probleme, weil wir auch schuldbewusst sind. Und Scham und Schuld, die machen uns ja klein und sind sehr schwierig auszuhalten. Und wenn wir irgendwie das Gefühl haben, so ein Verlust ist mit Scham und Schuld irgendwie belastet, dann haben wir wirklich Probleme, in das Leben zurückzufinden.
Ja.
Ne?
Stimmt. Da war wieder dieses, die gute Gestalt, so nennen wir das in der Gestaltpsychologie auch, dass die Sache rund sein muss. Das ist okay ist. Und das ist eben das, was Küstenwind und was ich dann auch erleben durften. Ja, es ist gut. Die Quälerei hat ein Ende. Es war Entspannung, es war Ruhe. So.
Also eben ich habe ich das bei meinem Vater ja auch empfunden.
Ja. Ja, genau. Übrigens, Küstenwind hat noch ganz nett geschrieben. Und noch etwas, ihr seid, wir beide, ne? Wir. Ja, ihr seid ein großes Vorbild für uns, euer liebevoller Umgang miteinander, euer Humor und füreinander Dasein.
Ach, das ist, das ist das schön.
Ja, das nehmen wir aber mal mit.
Ja.
Ne?
Also heute Morgen habe ich auch ganz liebevolle Gefühle für meinen Mann. Echt? Ja, weil der hat ein Ringelshirt an.
Ja.
Mit Knöpfen vorne.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Mann im Ringelshirt mit Knöpfen vorne, das irgendwie,
na?
Irgendwie finde ich das immer niedlich.
So.
Es hat sowas Niedliches.
Ja, bin ja auch ganz niedlich. Guck mal.
Du lächelst, ja.
Ich kann sogar lächeln. Das war ein Insider jetzt.
Ja.
Nein, wir haben doch Manfred, ne? Wisst ihr doch, unsere Stoffratte hier in der eigenen Podcast so und der wollte auch unbedingt in der letzten Folge eine Jeans haben und die hat er von mir nicht bekommen. Und dann fing er an, mich irgendwie zu umgarnen und so. Und dann hat er an einer Stelle, hat er dann gesagt, guck mal, und ich bin nur ganz lieb, 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 guck mal, ich kann sogar lächeln. Leute, das ist eine Stoffratte. Von Annika gesprochen. Und ich denke mal, Anni, was redest du für einen Müll? Und ich muss dabei noch ernst bleiben. Das ist...
Das ist am schönsten. Und dann hat er mein Blatt Papier, wo er sich dahinter versteckt, damit
noch nicht
ich nicht auch anfangen zu lachen
kann. Kann er nicht ins Mikrofon pusten?
Lieber nicht. Ja, und hat Manfred gesagt, ich guck mal, ich bin so niedlich.
Ja,
ich kann nicht
lächeln.
Ja.
Aber so ist es auch. Und so ist es, wir reden über natürlich jetzt ein ernstes Thema, zwischendurch muss man auch wieder auftauchen.
Ja, natürlich.
Und da muss man auch wieder ein bisschen gackern und muss man auch Spaß haben. Und dann kann man wieder eintauchen.
Mhm. Ja. Ja, es ist ja sowieso irgendwie Trauer und wie soll ich sagen, und Schmerz liegen ja manchmal ganz dicht neben Humor oder Komik, so Alterskomik, ne? Es ist manchmal so.
So. Und ich kann mich eben auf dem Land sowieso erinnern, hinterher nach der Beerdigung gibt es natürlich einen Gasthof und dann wird ordentlich, je nachdem, Kaffee und Kuchen oder auf alle Fälle mit viel Alkohol noch angestoßen. Und mit zunehmendem Alkohol kommen natürlich die Geschichten dem Verstorbenen. Und das gibt's bei jedem, gibt's Geschichten, wo du dich wegschmeißen kannst. Mhm. Und die bleiben auch in Erinnerung, natürlich.
No. Wir haben, oder ich habe, als ich in Amerika war, ist jemand von der Filmcrew ja gestorben. Und wir sind dann zur Beerdigung gefahren. Und die Beerdigung war eine ganz kurze Sache. Wir sind dann weitergefahren zum Strand. Mhm. Und da stand ein Bild von demjenigen, so von einer Staffelei, und ein Foto. Und und dann war Musik und die Lieblingsmusik von dem. Und dann fingen die Leute an zu tanzen. Mhm. Und dann ist immer jemand wieder ans Mikrofon gegangen und hat Geschichten erzählt. Mhm. Und das haben alle gemacht irgendwie. Mhm. Und es wurde gelacht und es wurde ziemlich viel gesoffen. Und, und das war eigentlich es war wirklich eine Feier des Lebens. Mhm. Und so haben die das auch formuliert. Mhm. Ne? Wir wollen das Leben von sowieso feiern. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Erfahrung und auch irgendwie die Idee war nicht gut. Mhm. Und wenn ich das vergleiche mit einer deutschen Trauerfeier, selbst wenn ich denjenigen nicht kennen würde, wäre ich hinterher fix und foxy. Mhm. Das ist so, es zieht einen so runter und irgendwie vermisse die Erinnerung an denjenigen, wie er gelebt hat. Mhm. Natürlich kann man das würdigen und ein paar Worte finden dafür, wie jemand gewesen ist und so, aber jetzt beispielsweise bei Miriam bin ich sicher, dass die Parteikollegen und so weiter immer irgendwann so eine Art Gedenkfeier dann machen und natürlich dann irgendwie darüber sprechen werden, was sie für eine Parteikollegin war und. Aber ich meine jetzt wirklich auch so über sie als Person, sie so diese Mischung aus beruflichem, aber auch privaten, den ganzen Menschen. Ja. Das wird mir so gefallen. Mir würde das gefallen, wenn wir bei einer Beerdigung eine Trauerfeier hätten, wo wir nicht eine Trauerfeier hätten, sondern eine Lebensfeier, wo wir dann eben an denjenigen erinnern. Mhm. Das würde mir sehr gefallen.
Mhm. Vor Jahren waren wir auf Bali, schon Jahrzehnten kann man sagen. Und willst du noch eine Mandarine haben?
Ja, irgendwas.
Irgendwas. Annika, warte mal.
Annika hat Hunger.
Das geht gar nicht. Wenn Annika Hunger hat, dann kann sie nicht reden.
Dann wird sie unleidlich.
Und auf Bali werden die Toten dann irgendwann verbrannt. Und zwar mit einer großen Zeremonie. Und weil so eine Verbrennung ziemlich teuer ist, schmeißt du sozusagen so ein ganzes Dorf zusammen. Und da werden, ich sag's mal so profan, da werden wirklich Oma und Opa, die eben nicht verbrannt worden sind, werden dann werden dann das, was davon übrig blieb, noch ausgebuddelt und dann nochmal schön in bunte Tücher eingepackt, also die Skelette oder was da noch so ist. Und da wird man in einer großen Zeremonie, ganze Dorf ist unterwegs, mit viel Musik und viel Essen und Trinken, werden die dann auch an den Strand gebracht und dann wird da so eine Art, wie kann man das mal, so eine Art Altar aufgebaut und der wird dann nachher angezündet. So.
Genau.
Und das war null traurig, sondern
man freut sich für die. Ne? Ja. Mhm. Und das war eigentlich sehr, sehr schön.
Genau. Und die haben es dann sozusagen geschafft. Die sind dann mit der Asche, mit den Wolken, haben sie den Kreislauf dann das Leben sozusagen vollbracht.
Und wir waren eingeladen und das war eigentlich wunderschön, ne? Das war richtig toll. Wir haben es dann auch in den Sarong gepackt und so, also richtig Landeskleidung, weil das war gewünscht. Und so sind wir ja auch zu einer Hochzeit eingeladen worden. Irgendwie hatte die Hochzeit Ähnlichkeit mit dieser Verbrennung irgendwie, ne? Also so von der Atmosphäre, von der Freude, von diesem, wie soll man sagen, von dieser Spiritualität auch vielleicht. So ein bisschen, also hatte was, ne? Hatte wirklich was.
Laie
kann ich das nicht sagen. War mein ganz, ganz subjektiver Eindruck.
Ja, logisch. Das war sehr beeindruckend.
Ja.
Ich habe noch einen Kommentar von C.C. Stoiber, das fand ich interessant. Ich lese so einen Teil daraus vor.
Oh ja, mach mal.
Und sie schreibt, ich musste die Tage wieder an die vielen Gespräche mit meiner Oma denken. Oft ging es um das Sterben und wenn sie einmal nicht mehr sein wird. Sie plante diesen Tag, verschenkte viele Haushaltsdinge, die sie nicht mehr gebraucht hat, schloss eine Sterbeversicherung ab und plante auch die Zeremonie der Bestattung. Oft kamen mir die Tränen bei diesen Gesprächen, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass sie eines Tages nicht mehr da ist und wir keine Gespräche mehr führen können. Und so weiter. Und dann starb sie nachher tatsächlich mit 94 Jahren.
Wow.
Es ist schmerzlich gewesen, ja. Und auch zu begreifen, dass dieser Schritt nun endgültig ist. Hast du noch mehr geschrieben? Aber was ich interessant finde, weil ich erlebe das auch bei älteren Leuten, wenn die anfangen zu sagen, ich brauche das nicht mehr.
Ja.
Oder nimm das mit. Bitte nicht den Fehler machen, zu sagen, ach komm, und nun lass doch.
Du lebst noch mindestens 30 Jahre.
So ein Gedöns. Das gehört mit zum... Also das ist die letzte Lebensaufgabe, die jeder von uns hat, ist sein Sterben möglichst würdevoll und so über die Bühne zu bringen, so wie er es möglichst möchte oder wie er sich das wünscht. So. Und dazu gehört, die Sachen zu ordnen. So. Und wenn Oma oder sonst wie will, dass bestimmte Sachen zu dir kommen, dann sagst du Dankeschön, nehme ich gerne an. Und sagst du, nee, sie hat da schon seinen Plan. Und das ist auch gut. Also sei da musst du einfühlsam sein. Und dann wird zusammen auch geweint. Und dann wird auch, und natürlich willst du sie nicht loslassen. Aber es ist immer irgendwann der Punkt. Also dieses Ordnen von Sachen, bevor man abtritt, finde ich sehr sinnvoll.
Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen anders sehen. Wenn Oma da irgendwas weitergeht, dann ist sie sicher, weitergibt, dann ist sie sicher, dass derjenige sich natürlich erinnert.
Ja.
Das heißt, sie weiß einfach, dass sie in den Köpfen bleibt. Denn immer wenn du diese Pfanne oder diese Kupferpfanne oder nimmst oder den besonderen Schneebesen oder den Krug, dann weißt du ja jedes Mal, der ist von Oma.
Jo.
Und erinnerst dich an sie und an die schönen Gespräche.
So.
Das ist natürlich eine Versicherung. Und was dazu kommt, ich glaube, wir Menschen haben den Drang, Dinge weiterzugeben. Wenn wir merken, wir kommen in den letzten Lebensabschnitt, dass wir versuchen, wie ein Mentor oder wie jemand, etwas an die nächste Generation weiterzugeben.
Stimmt.
Oder die übernächste.
Das stimmt.
So. Und wenn das eben Sachen sind, wenn es die bestimmte Backform ist, die man auch schon von der Oma hat, oder Bilder oder sowas, dass man Dinge einfach weitergibt, um so ein Band zu knüpfen zwischen den verschiedenen Generationen, um sich dieser Familie bewusst zu sein, um sich auch bewusst zu sein, ich gehöre wohin, ich bin hier nicht lost, ich sterbe nicht allein hier irgendwo, sondern ich gehöre in den Schoß dieser Familie. Und diese Familie, von der habe ich schon was empfangen und ich gebe es auch weiter. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich sehr tröstlich und sehr schön. Und deshalb, wenn mir meine Oma oder so was angeboten hätte, hätte ich das ja natürlich genommen.
Ja, oder du vorstellst, du, ich möchte, dass du meinen Spruch kriegst oder dass du, dass du den Ring bekommst und dann die Freude, wenn du den Ring vielleicht trägst. Also es ist auch da so falsche Rücksichtnahme oder eben diese Scheu, sich damit auseinanderzusetzen.
Meine Mutter hat mir gesagt, weil ich dabei war, als sie ihn gekauft hat, in Innsbruck und ich den Schmuck so schön finde. Das ist ein Granatschmuck. Und der liegt, diese wunderschönen Steine sind so in so modern gehämmerten Goldplatten. Mhm. Also es sieht sehr, sehr schön aus. Und den hat sie in Innsbruck in einem sehr schönen Juwelierladen bei Nords gekauft. Und da hat sie dann gesagt irgendwann, das kriegst du. Und irgendwie habe ich mich immer gegen diesen Gedanken gewehrt. Ich will nicht, dass meine Mutter stirbt, um Gottes Willen. Aber irgendwann habe ich gedacht, was für ein schöner Gedanke. Ich bin ja mit dabei gewesen, als sie ihn gekauft hat, als sie ihn entworfen hat, als sie mit der Goldschmiedin gesprochen hat. Ich erinnere mich daran. Ich erinnere mich an die Urlaube, ich erinnere mich an die Zeiten, die wir in, die vielen, die wir in Österreich verbracht haben, das natürlich, natürlich nehme ich das gerne, weil ich es auch tragen werde und weil ich mich natürlich erinnern werde. Und von daher weiß ich heute diesen Gedanken nicht mehr von mir.
Toll.
Wann immer das sein wird.
Ja. 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 Aber sie hat ja gesagt, wie alt wird sie werden?
Sie wird über 90.
Über 90, ja, da haben wir noch ein bisschen.
Und die ganzen Frauen in unserer Familie sind so alt geworden.
Ja, Mensch, ich bitte drum. Wir nicht. Doch. Lass uns, weil wir haben schon wieder fast ein Stündchen bald schon vor.
Um Gott,
die Zeit läuft, ne? Aber das möchte ich vielleicht schon fast zum Abschluss. Ich habe so viel geschrieben, es tut mir leid, wenn ich nicht alles vorlesen kann.
Nee, aber das liest das doch.
Evelyn hat geschrieben, wir haben gestern meinen Vater begraben.
Oh, herzliches Beileid.
Es war so, wie er es wünschte. Schön, ruhig und man spürte einen Zusammenhalt in der Familie. Mhm. Du bist nicht allein, wir stehen das jetzt zusammen durch. Mhm. Die Erinnerungen bleiben für immer. 85 Jahre ist er geworden. Mhm. Evelyn. Schön. Und wenn ich sowas sehe, das nimmt auch wieder den Schrecken. Ne? Das, und schön, wenn man noch Familie hat und wenn die dann auch tatsächlich dann zusammenhält und dann eben zusammen, das ist schon toll, ja.
Also da merkt man auch dann, wie wichtig das ist, dass ein bisschen Familie noch drumherum ist. Ne? Mhm. Ist natürlich blöde, wenn du das nicht mehr hast. Wenn du dann da alleine irgendwie vor dieser Arbeit stehst und vor diesem Moment. Aber vielleicht hilft einem manchmal so die Erinnerung an diese Person. Darum das Leben, man sich an das Leben erinnert.
Genau.
Und nicht nur vielleicht an die Krankheit oder an die, an die Demenz oder keine Ahnung, was die letzte Zeit begleitet.
Also kommen wir wieder, den Punkt hatten wir schon sehr oft, dass man die Momente, wo es einem gut geht und wo es schön ist, und das sind die kleinen Momente, das sind nicht nur die großen, die kleinen Momente, hatten auch schon einige geschrieben und wir sagen es ja auch mal, wenn es dir gut geht, ich mit meinen Läufchen, wenn ich die Vögel zwitschern, ja, wenn ich merke, oh, jetzt auch, es wird kühler und der Regen kommt so ein bisschen und es riecht einfach gut, dass ich diese Momente wirklich genieße. Und sie auch damit Annika teilen, mit ihr auch teilen, wenn ich dann Fotos mache oder die erzähle. So. Also das
oder mir Blümchen mitbringen.
Oder Blümchen und Brötchen.
Die halbe Botanik.
Genau. Irgendwann lande ich hier im Knast, weil ich ständig irgendwelche Blümchen da probieren. Alles.
Im Naturschutzgebiet.
Alles eher im Bereich von Unkraut anzusiedeln. Nein, solche Sachen, ne? Also dass man das und das andere ist, ja wirklich, wir haben nur das eine Leben. Keine Generalprobe. Also schön aufpassen, Spaß haben.
Ja.
Und
versuchen, dass so viel Freude oder so viel sich auch da zu gönnen an Gefühlen, an schönen Sachen, an guten Gesprächen. Und vielleicht manchmal würde ich ab und zu Nein sagen, wenn es einen nervt.
So.
Na? Psychohygiene.
Genau.
Also manche Gespräche oder manches nervt einen einfach oder ist doof oder.
Ja.
Dann muss man irgendwie sehen, dass man das irgendwie umgeht.
Und vielleicht wirklich, das, was wir auch schon gesagt haben, wenn es denn soweit es wird irgendwann an Sterben gehen, das ist so. Und dass man dann wirklich am Ende, am Ende der Tage, der Lebensaufgabe der Letzten, sagen kann, jo, okay, ich kann gehen, war in Ordnung so, wäre schön.
Ich bedauere nichts, oder ich bedauere so. Nicht, Dinge nicht getan zu haben.
Das wäre das Tollste.
Auf der anderen Seite, wenn es einen so plötzlich erwischt, wie jetzt Miriam, dann ist das halt so.
Ist auch so.
Du kannst es nicht ändern. Du kannst einfach nicht. Nee. Du kannst es nicht ändern. Und
aber dann auch, wie schön, wenn ich dann lese und höre, also wie du, dass es also ganz viele Leute gibt, die dich schätzen, die sogar aus Schottland angeflogen kommen. Mhm. Und wenn sogar der Bürgermeister was zu dir sagt, da scheinst du doch vieles richtig gemacht zu haben. Mhm. Deswegen widmen wir diese Sendung mehr.
Ja. So. Das tun wir.
Okay.
Ihr Lieben, ein etwas ernsteres Thema heute mal. Mhm. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat.
Ja.
Weißt ihr, was heute am Toten Sonntag ein bisschen was zum Nachdenken habt, so. Aber dass ihr das Leben genießt, bitte. Genießt das Leben. Mhm. Aus voller Tüte.
Nee, komm, nicht in Zeiten, wo hast.
Ach so, nee, so nicht, nein.
Das war ein typischer Annika. Genießt das Leben aus voller Tüte. Weißt du, echt, Frau Lohschuh, kann ich angehen.
Oh Mann, echt, du. Ich hau öfter so daneben. Sieben Gleise. Wie sagt man denn?
In vollen Zügen.
In vollen Zügen?
Ja.
Was hat denn das mit der Deutschen Bundesbahn zu tun?
Und das bei Corona, ne? Nee. Ach,
das ist genauso bekloppt.
Jetzt wird's wieder. Das war so stimmungsvoll. Und jetzt verkackst du das.
Jetzt, ne? Ja. Den Schluss, ne?
Das müssen wir rausschneiden.
Ja. Ja, geht ja nicht.
Nee. Jetzt ist ja live.
Gesagt. Scheiß. Versammelt ist versammelt.
Okay, also bevor wir noch mehr so. Nee, wir machen jetzt Schluss.
Ne?
Ihr Lieben.
Bis nächsten Sonntag. Habt einen schönen Tag heute. Jo. Habt eine schöne Woche. Mhm. Und dann bis nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt: Na? Psychologen beim Frühstück.
Jo.
Die super Sendung am Sonntagmorgen.
Genau. Mit Millionen von Zuhörern.
Ja, und die können sich nicht irren.
So ist
Qualität
es.
Setzt sich durch.
Was?
Mit unserem unwahrscheinlich attraktiven Psychologen.
Im Ringel-T-Shirt. So willst du jetzt, wollen wir jetzt immer Schluss machen? Ich drücke auf den Knopf und sage tschüss.
Bis dann, tschüss.